온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 392. Über Kolumbien war in den letzten Tagen viel in den Nachrichten. Der bisherige Friedensvertrag war schon ein wackeliges Konstrukt. Jetzt wird alles noch unklarer. Wir haben einen Bericht für euch über die Bergbauregion Cesar. Zahlreiche Zeugenaussagen belegen, dass auch dort Paramilitärs ermordet und vertrieben haben. Im Auftrag der Bergbauunternehmen Drummond und Glencore. Doch die weisen jede Verantwortung von sich. Organisationen kämpfen auf beiden Seiten des Atlantiks für einen Importstopp sogenannter Blutkohle, denn bisher wurden die Opfer nicht entschädigt und noch immer werden dort Menschen erpresst, mit dem Tod bedroht oder umgebracht. Mal was anderes. Eine spezielle Lotterie in Uruguay ermöglicht es jedes Jahr hunderten Architekturstudierenden, für ein paar Monate durch die Welt zu reisen und vor wichtigen Gebäuden ein paar Bauklötze zu staunen. Zwei von ihnen waren bei Onda zu Gast. Abgerundet wird die Runde von einer Nachricht über mögliche neue Ermittlungen gegen unsere Lieblingswaffenhändler von Heckler & Koch. Aber bevor es losgeht, noch zwei Hinweise in eigener Sache. Erstens, wir haben immer noch eine Umfrage für euch vorbereitet, an der ihr bitte teilnehmen sollt. Denn euer Feedback ist für uns wichtig. Den Link findet ihr auf der Webseite. Und zweitens, wir haben es bisher versäumt, unser jüngstes Redaktionsmitglied zu begrüßen. Bilou, die bereits seit einigen Wochen bei uns weilt, kann noch sowohl 20 Hertz als auch 20.000 Hertz hören, im Gegensatz zu uns. Aber auch wenn unser Frequenzbereich über euer Hörverständnis hinausgeht, hoffen wir doch auf euer geneigtes Interesse.
Und der Info? Nachrichten.
Die in Berlin ansässige Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR, hat Anfang Oktober Akteneinsicht in einem Verfahren gegen Heckler & Koch beantragt. Dies geschah im Namen der Angehörigen der Opfer des blutigen Angriffs auf die Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa vor gut 2 Jahren. Die Studenten wurden damals in der Stadt Iguala im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero von der Polizei angegriffen und verschwanden danach spurlos. Bei dem Überfall sollen auch Sturmgewehre der Oberndorfer Waffenschmiede eingesetzt worden sein. Da der Export von deutschen Waffen in Krisengebiete wie Guerrero illegal ist, muss sich Heckler & Koch derzeit wegen des Verstoßes gegen das Außenwirtschafts- und das Kriegswaffenkontrollgesetz vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Sollte es gelingen, nachzuweisen, dass durch den Einsatz der von Heckler & Koch gelieferten Gewehre Menschen zu Schaden kamen, kann das weitere juristische Folgen haben. Dann sind sowohl Schadensersatzklagen als auch ein Strafverfahren wegen Beihilfe zur schweren Körperverletzung denkbar. Christian Schliemann vom ECCHR erklärte gegenüber der Taz, dass seine Organisation einen Präzedenzfall schaffen möchte. Ziel sei es, deutlich zu machen, dass Verfahren gegen Rüstungsexporteure nicht allein mit Blick auf das Außenwirtschaftsgesetz geführt werden können. Durch die Berücksichtigung der konkreten Auswirkungen in den Empfängerländern könnte den Opfern von Gewaltverbrechen auch in Deutschland zu Gerechtigkeit verholfen werden.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Hallo liebe Hörerin, hallo lieber Hörer. Wir haben da mal eine Frage. Wie findet ihr uns eigentlich? Also mal ehrlich, sind die Beiträge spannend gemacht? Kommen die Länder und Themen vor, die euch interessieren? Oder gehen euch unsere Stimmen etwa auf die Nerven? Nein, aber im Ernst, seit wann kennt ihr Onda? Hört ihr uns im Radio oder lieber am Computer? Das und mehr wollen wir mit unserer Umfrage zum HörerInnen-Feedback rausfinden. Keine Angst, die Umfrage dauert nicht lange und tut auch nicht weh. Sie ist kinderleicht, um nicht zu sagen, idiotensicher. Ihr schafft das. Den Link zur Befragung findet ihr auf unserer Homepage npla.de oder auf unserer Facebook-Seite nachrichtenpool.lateinamerika. Wer unseren NPLA-Newsletter bekommt, kriegt den Link in der nächsten Nummer direkt zugeschickt. Wie gesagt, wir wollen euer Feedback. Bitte macht mit und sagt es gerne weiter. In den letzten Tagen war viel von Kolumbien die Rede. 4 Jahre lang verhandelte die kolumbianische Regierung mit den FARC-Rebellen, bis sich beide auf einen Friedensvertrag geeinigt hatten. Dieser sollte von der Bevölkerung in einem Referendum abgesegnet werden. Doch am 2. Oktober stimmte eine knappe Mehrheit gegen das Friedensabkommen. Die meisten Kolumbianerinnen und Kolumbianer nahmen jedoch gar nicht erst an der Abstimmung teil. Trotzdem, oder gerade deswegen, erhielt Präsident Santos am 7. Oktober den Friedensnobelpreis. Seine Verhandlungspartner von den FARC gingen dagegen leer aus. Aber der Sieger des gescheiterten Referendums heißt Álvaro Uribe. Der Ex-Präsident hatte mit seiner No-Kampagne die Bevölkerung verunsichert und seine Rechtsaußenposition gestärkt. Er ist immer noch populär, weil er als Präsident den Krieg gegen die FARC eskaliert und damit der Bevölkerung zumindest in den Städten ein Gefühl von Sicherheit gegeben hatte. Doch speziell tausende Menschen der Landbevölkerung wurden von Paramilitärs ermordet, Millionen wurden vertrieben. Und die Paramilitärs kamen mit Uribe. Als Álvaro Uribe noch Gouverneur von Antioquia war, in den 90ern, entstanden die ersten paramilitärischen Verbände genau dort. Von dort breiteten sie sich wie ein Krebsgeschwür über das ganze Land aus. Heute sind die paramilitärischen Verbände offiziell entwaffnet, doch es gibt sie noch immer. In vielen Provinzen Kolumbiens, in denen es keine Guerilla gibt oder dort, wo sich der Staat nicht um den Schutz der Landbevölkerung kümmert, haben andere das Sagen. Großgrundbesitzer, Viehbarone, Unternehmer und korrupte Politiker, die bis heute ihren Einfluss mit Geld und der Einschüchterung durch bewaffnete Verbände sichern. Eine dieser Provinzen ist der Cesar, die Bergbauregion im Nordosten Kolumbiens. Dort haben Paramilitärs im Auftrag der großen Bergbaukonzerne gewütet. Bis heute wurde dafür kaum jemand zur Rechenschaft gezogen, denn die Machtverhältnisse sind die gleichen geblieben. Ihr hört jetzt einen Bericht über den schwierigen Versuch, die für Morde und Vertreibungen verantwortlichen Konzerne zur Rechenschaft zu ziehen.
Es kann nicht sein, dass im 21. Jahrhundert noch mehrere tausend Menschen umgesiedelt und vertrieben werden sollen für eine Kohle, die keiner mehr braucht. Es kann nicht sein, dass weitere Landstriche verwüstet werden. Es kann nicht sein, dass wir all das tun, ohne zu wissen, wie wir mit den Schäden umgehen sollen. Es ist ein Skandal, dass heute noch in die Kohleförderung investiert werden soll.
Vielen lieben Dank. So, und weil wir die Umwelt retten möchten, das Trinkwasser schützen wollen, den Leuten ihre Heimat lassen wollen und ihr Zuhause, sage ich jetzt einfach mal, okay, Klingenberg versenken, Vattenfall entern, los geht's. Musik bitte an, da paddelt es sich schneller.
Als wir in Tag kommen, bitte gewonnen, die Gesandte. Protest vor dem Kohlekraftwerk Klingenberg in Berlin. Umweltaktivisten demonstrieren auf Dutzenden Booten und Flößen in der Rummelsburger Bucht gegen die umweltschädliche Verwendung von Kohle als Brennstoff. Ein Großteil der Kohle, die der Betreiber Vattenfall in dem Kraftwerk zur Energie macht, wird aus Kolumbien importiert. Dort wird die Kohle vor allem in der nordöstlichen Bergbauregion Cesar abgebaut. Was viele nicht wissen, der Abbau der Kohle geht nicht nur zulasten der Umwelt und der Arbeitsrechte. Für den reibungslosen Kohleabbau wurden tausende Menschen vertrieben, bedroht und umgebracht. Ein Zustand, der in geringerem Umfang bis heute andauert. Zu den Gruppen, die vor dem Kraftwerk in Berlin demonstrieren, gehört die Umweltorganisation Urgewalt. Ihr Sprecher Sebastian Rötters erklärt:
Jeder weiß, dass die Kohle ein Problem ist fürs Klima, aber im Fall der Steinkohleimporte aus Kolumbien kommt dazu, dass schon beim Abbau dieser Kohle in Kolumbien es massive Menschenrechtsverletzungen gibt, dass die dortigen Unternehmen die Rechte von Indigenen, von afrokolumbianischen Gemeinden nicht achten, dass sie zu viel Wasser verbrauchen, was eigentlich für das Leben der Menschen benötigt würde, und dass sie aber vor allem, und das ist der schwerste Vorwurf in dem Zusammenhang, dass sie über viele Jahre im Verdacht stehen, paramilitärische Einheiten zum Schutz ihrer Installationen finanziert zu haben. Also das heißt, die dortigen Bergbauunternehmen haben Gelder an illegale bewaffnete Gruppen transferiert, denen wiederum zur Last gelegt wird, tausende Menschen umgebracht und vertrieben zu haben.
Mi nombre es Rodrigo Rojas, trabajo con Pax Holanda.
In Kolumbien selbst kümmern sich Aktivisten wie Rodrigo Rojas um die Menschenrechtsverletzungen beim Kohleabbau. Rojas ist der kolumbianische Vertreter der niederländischen Organisation Pax. Vor 2 Jahren hat Pax eine aufsehenerregende Studie veröffentlicht: Die finstere Seite der Kohle.
Hicimos un informe que se llama El lado oscuro del carbón.
In der Studie kommen die Opfer von Mord und Vertreibung im Namen des Kohlebergbaus zu Wort. Aber nicht nur das. Auch Täter sagen aus, ehemalige Paramilitärs sowie Mitarbeiter der beiden Bergbauunternehmen Drummond und Glencore Prodeco, die bis heute die Abbaugebiete im Cesar betreiben. Die schwerwiegenden Anschuldigungen, die sich aus diesen Aussagen ergeben, sind eindeutig. Rojas berichtet.
Wir haben herausgefunden, dass es eine paramilitärische Gruppe gab, die 1996 aus 30 Leuten bestand. Und bei ihrer Demobilisierung 2006 bestand sie bereits aus 600 Männern. Diese Gruppe wurde von 2 multinationalen Konzernen gebildet, finanziert und unterstützt. Vom US-Unternehmen Drummond und von Glencore mit Sitz in der Schweiz. Diese paramilitärische Gruppe hat 3.100 Menschen ermordet, davon 2.500 gezielt und weitere 600 Menschen in Massakern. Außerdem wurden 55.000 Bauern vertrieben, um ihnen ihr Land wegzunehmen.
Pax setzt sich dafür ein, dass sich die Konzerne Glencore und Drummond ihrer Verantwortung stellen und die Opfer dieser paramilitärischen Gruppe entschädigen. Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern auch um eine symbolische Wiedergutmachung sowie eine Garantie, dass so etwas nie wieder passiert. Im Sommer war Rojas mit seinem Kollegen Walter Kolk und der Aktivistin Mayra Mendes auf Lobbytour in verschiedenen europäischen Parlamenten, Konzernzentralen und sogar im Vatikan. Der Vater von Mayra Mendes war Arbeiter und Gewerkschafter bei Drummond und wurde 2001 vor ihren Augen von den Paramilitärs erschossen. Ihre und andere Zeugenaussagen hat Pax veröffentlicht.
Mein Vater hat mir erzählt, dass es bei Drummond paramilitärische Gruppen gibt und dass sie mit denselben LKWs herumfahren, die im Bergwerk waren. Alle wussten, dass diese LKWs für Drummond tätig waren. Mein Vater war seit 7 Jahren Arbeiter bei Drummond, bis zum 19. Februar 2001. Als eine Gruppe Paramilitärs zu unserem Haus kam, etwa 40 oder 50 Männer. Sie traten die Tür ein und befahlen uns rauszukommen. Sie befragten meinen Vater und er sagte, dass er seit 7 Jahren bei Drummond arbeitet. Es waren Uniformierte mit Gewehren und Abzeichen der IOC. Und sie kamen mit den LKWs von Drummond. Sie nahmen unsere Wertsachen weg und sagten, mein Vater sei ein Verräter. Wir dachten, sie nehmen ihn mit. Aber nach 40 Minuten erschossen sie ihn mit 7 Kugeln in den Kopf direkt vor unserem Haus.
armado estuviera ahí en la casa. A mi papá lo asesinaron, le dieron 7 tiros ahí mismo en nuestra residencia.
Durch juristische Beratung und psychosoziale Betreuung konnte Pax erreichen, dass sowohl Opfer als auch Täter ausgesagt haben. Inzwischen sind die Mörder von Mendes und 2 weiteren Gewerkschaftern verurteilt worden. Doch die Konzernmanager sind noch immer nicht vor Gericht gestellt worden und weisen weiterhin jede Verantwortung von sich. Dabei sind Drohungen, Vertreibungen und auch Morde im César keineswegs Vergangenheit.
Hoy, porque lo importante es que esa situación está vigente.
Auch heute noch ist die Situation dieselbe. Die Opfer werden weiterhin bedroht. Die Paramilitärs sind weiterhin in dem Gebiet aktiv. Es gibt zwar offiziell keine Paramilitärs mehr, weil die Regierung sie jetzt kriminelle Banden nennt, aber praktisch machen sie dasselbe wie die Paramilitärs. Sie bedrohen, sie töten, sie lassen verschwinden. Und sie schicken den Gewerkschaftlern wieder Drohbriefe.
Y están amenazando a los sindicalistas.
Ein kolumbianischer Friedensvertrag, wie auch immer er denn aussehen soll, hätte auf die Situation im César keinen Einfluss, denn die Guerilla ist in diesem Teil des Landes gar nicht präsent. Das Sagen haben weiterhin die Konzerne und ihre Handlanger. Widerstand dagegen ist und bleibt lebensgefährlich, weiß Sebastian Rötter.
Wir haben zum einen die Menschen, die immer noch auf Gerechtigkeit warten. Wir haben zum anderen aber natürlich auch die strukturelle Dimension dahingehend, dass die Bergbaukonzerne zumindest indirekt bis heute von dieser Gewalt profitieren. Wir haben stark geschwächte Gewerkschaften. Wir haben eine insgesamt sehr stark geschwächte Zivilgesellschaft, die dieser ganzen Bergbaumaschinerie natürlich nicht das entgegenhalten kann, was möglich wäre, wenn es diese Gewalt nicht gäbe. Und wir haben bis heute nach wie vor Drohungen, Einschüchterungen, Diebstähle gegen zivilgesellschaftliche Akteure, seien es nun Gewerkschafter, NGOs oder auch Angehörige von Opfern oder Menschen, die für eine gerechte Landrückgabe kämpfen. Wir haben gerade vor wenigen Tagen den Mord an Nestor Martinez erlebt. Das ist ein afrokolumbianischer Gemeindeführer, der sich gegen die Kohleexpansionspläne oder Minenexpansionspläne von Drummond gewehrt hat, der kaltblütig vor seinem Haus erschossen wurde. Das heißt, die Gewalt ist in Kolumbien, ist im César, ist in der Kohlebergbauregion kein Phänomen der Vergangenheit, sondern nach wie vor alltäglich.
Praktisch zeitgleich mit dem Mord an Nestor Martinez im September wurde im Auftrag der kolumbianischen Regierung ein Bericht mit 9 Zeugenaussagen veröffentlicht, die Drummond und Glencore Prodeco weiter unter Druck setzen. Außerdem hat Pax errechnet, dass in den letzten 4 Jahren 200 Menschen in der Bergbauregion César Opfer von Morddrohungen und Mordversuchen geworden sind. Die Organisation Pax hofft nun, dass ein im Friedensvertrag geplantes Tribunal auch die Manager von Unternehmen anklagt, die mit Paramilitärs zusammengearbeitet haben, wie im Fall von Drummond und Glencore Prodeco. Bis das passiert, will Rojas weiter Druck erzeugen, damit die europäischen Stromanbieter keine Kohle aus Kolumbien mehr einkaufen. So lange, bis sich die Umwelt-, Arbeits- und Menschenrechte dort entscheidend verbessert haben.
Denn in der Logik kapitalista, lo único que entienden las empresas es cuando sus beneficios.
In der kapitalistischen Logik verstehen die Unternehmen nur dann etwas, wenn sich ihre Profite verringern. Wenn sie also sehen, dass ihre Einnahmen betroffen sind, weil niemand mehr ihre Kohle kauft, dann werden sie verstehen, dass sie ihre Verantwortung übernehmen müssen.
Ellos van a entender que tienen que asumir su responsabilidad.
Die Kampagne von Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen konnte bereits einige kleine Erfolge verbuchen.
Es gibt positive Beispiele, es gibt Unternehmen, die es gemacht haben. Der dänische Stromversorger Dong hat einen Maßnahmenkatalog formuliert an Prodeco und hat gesagt, okay, solange diese Maßnahmen nicht ergriffen sind, können wir leider keine Kohle mehr von euch kaufen. Das ist aus unserer Sicht der Weg, mit dem man den eigenen Einfluss maximal vergrößern kann und eigentlich auch der Weg, der als einziger Erfolg verspricht, weil Business as usual und ein bisschen Dialog dabei, das haben die letzten Jahre gezeigt, bringt den Opfern eigentlich nichts.
Doch auch der Umweltaktivist Rötters weiß, dass eine nachhaltige Entwicklung in der Bergbauregion César zurzeit nicht auf der Agenda steht. Die Gewerkschaften kämpfen für ihre Arbeits- und Menschenrechte, wollen aber kein Ende der Kohleproduktion. Würde man diese sofort stoppen, so Rötters, dann würde man die Opfer im Regen stehen lassen. Deshalb rufen Organisationen wie Urgewalt und Pax die deutschen Stromkonzerne dazu auf, keine sogenannte Blutkohle mehr zu kaufen, solange bis die in Kolumbien tätigen Unternehmen ihre Mitschuld an den Verbrechen anerkannt und die Opfer entschädigt haben und bis sichergestellt ist, dass so etwas nicht wieder passiert. Doch das kann dauern.
Prince the Kingston, gunshot we use and govern the kingdom. Rise up the wisdom. I can see the fear up in your eyes. Realize you could die in the instant. I can hear the sound of your voice and you must lose your life like mice in the kitchen. Snitching. I can see him pissing on himself and he wetting up his thighs and he trying to resist it. Switching. I can smell him picking up shit like a flag on my own and keep persisting. That's how you end up in a hit list. About my business. So evident. Rise in effortless. Flow effortless. That's why like the weekend. No pressure win. Comfy and decent. Set this all beast in. Hunting season. And frankly speaking, word is out, hysteria you heard about. Now it's engine and gun, can't turn it out. Fighting the verses till I scream murder out. The king's is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with you coming in the days that appeal your back. Like new hunters, bet your jewels on it. You don't wanna lose on it, either move on or move on it. Word is out, hysteria you heard about. Now it's engine and gun, can't turn it out. Fighting the verses till I scream murder out. The king's is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with you coming in the days that appeal your back. Like new hunters, bet your jewels on it.
Saliendo de Ámsterdam rumbo a Hamburgo, un pequeño percance, se nos voló la carpa del techo. Por suerte teníamos a Mauri y su camisa, que nos ayudaron a volver a amarrar la carga. Llegamos a Hamburgo, rápidamente ubicamos un parking y descolgamos la bicicleta para dar una vuelta.
Die Idee entstand vor 70 Jahren. Mitte der 40er Jahre überlegten in Uruguay ein paar Architekturstudierende, eine Weltreise zu unternehmen, um die berühmtesten Gebäude der Welt kennenzulernen. Mit den Worten des uruguayischen Schriftstellers Eduardo Galeano: Uruguay ist im 21. Jahrhundert auf einem Stand vom 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert hingegen war das Land bereits im 21. Jahrhundert. So ist die einst fortschrittliche Idee des Reisens in andere Länder heute zur Normalität geworden. Jedes Jahr besuchen etwa 300 Studentinnen der Architektur verschiedene Kontinente: Asien, Europa, Afrika, Amerika und Australien. Für mehrere Monate gehen sie auf Weltreise. Das Onda Info sprach mit ihnen bei ihrem Stopp in Berlin.
A la gente, al uruguayo que compra las rifas, y nosotros mismos tenemos una, en mismo el viaje es un sistema de cooperativa.
Diese Reise funktioniert dank der Menschen in Uruguay, die Lose kaufen. Das Ganze basiert auf einem kooperativen System. Der Gewinn wird unter allen aufgeteilt, abhängig davon, wie viele Lose verkauft worden sind. Von dem Geld, das nicht für die Reise verwendet wird, kommt ein bestimmter Prozentsatz anderen Zwecken zugute. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel viel Material für Menschen gekauft, die in der Stadt Dolores von Orkanschäden betroffen sind.
Aus der Reise für ein paar wenige von damals vor 70 Jahren ist es eine Reise für alle geworden, unterstützt von staatlicher Seite sowie durch eine der größten Lotterien des Landes. Schon 2 Jahre vorher fangen die Studierenden an, Lose für die Lotterie zu verkaufen. Ein Los der Architektur kostet 130 Euro. Verlost werden Apartments, Autos und Kreditkarten. Diego, was hat euch besonders beeindruckt auf eurer Reise? Was werdet ihr mit nach Montevideo zurücknehmen?
Nos dimos cuenta en Finlandia que In
Finnland haben wir entdeckt, dass die Gebäude aus vorgefertigten Betonwänden gebaut werden. Es kommt ein Kran, stellt die Wände hin und das Gebäude ist fertig. Während in Uruguay erst die Wand gebaut wird mit Backstein und dann kommen Elektrik- und Sanitäranlagen und die Wand wird dort, wo die Leitung lang geht, wieder eingerissen. Es wird einfach viel Geld für die Wand ausgegeben, die dann an zwei Stellen wieder zerstört wird.
DHL es Correo Nacional en Alemania. Aprovechamos Hamburgo e hicimos encomienda. Nos sorprendió que en el supermercado te devuelvan el impuesto que te cobran por envases.
Por ejemplo, nos impresionó que hay semáforos, para bicicletas allá no.
Die Fahrradampeln in Finnland haben uns sehr beeindruckt. In Uruguay haben wir so etwas nicht. Seit 5 Jahren gibt es in Montevideo zwar einen Fahrradweg an der Uferpromenade, der wird aber nicht respektiert.
Eine gute Idee, die die beiden mit auf die Weltreise nehmen und von der sie unterwegs erzählen, stammt von dem uruguayischen Architekten Eladio Dieste. Er entwickelte eine Kooperative für den Bau von Wohnblöcken und das Zusammenleben verschiedener Familien und Einzelpersonen, unabhängig ihrer Einkünfte. Alle machen das, was sie können. Einige bauen, andere kümmern sich um den Papierkram. Architekten entwickeln die Baupläne und manche organisieren Feste, um etwas Geld zusammenzubekommen.
Alle leben und arbeiten gemeinsam und jeden Monat findet eine Versammlung statt.
Sabrina und Diego reisen 8 Monate mit der Idee der Kooperativen im Koffer um die Welt. Sie teilen diese Idee, sammeln neue und tauschen sich aus. Wenn ihr mehr von ihrer Reise erfahren wollt, auf YouTube findet ihr ein Video.
La dinámica se repite. Ubicados a 4 kilómetros del centro, la mejor opción para conocer Copenhague es la bicicleta. Cumpliendo con la cuota académica, fuimos a visitar la Biblioteca Real de Dinamarca. Nos dimos unas vueltas por las diferentes piscinas naturales. Nuestro destino final era la playa.
Hey, warte noch mal kurz. Was denn? Wir haben noch was vergessen. Was denn? Ihr sollt noch bitte an unserer Umfrage teilnehmen, nicht vergessen. Der Link ist auf unserer Webseite. Ach so.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de